wo wir den Namen Jesus groß machen, wie auch im Himmel wirklich gefeiert wird, wie ja, Millionen von Engeln den Herrn loben und mit uns gemeinsam anbeten. Und wir dürfen hier dabei sein. Wir dürfen hier gemeinsam den Namen Jesus groß machen in dieser Weise. Und ich freue mich, dass wir das mit unseren Liedern schon zum Ausdruck bringen durften. Und ja, und auch die Verkündigung soll dazu beitragen, dass der Name Jesus heute Morgen groß gemacht wird und dass du ihn auch zu Hause ganz neu persönlich erleben kannst. Einfach, dass die Botschaft des Evangeliums, die Auferstehungsbotschaft, dass der Auferstandene selbst in deinem Leben heute nochmal ganz neu lebendig und spürbar wird. Das wünsche ich jedem von uns heute Morgen. Ja, ich begrüße alle, die sich jetzt vielleicht nachträglich noch zugeschaltet haben. Auch euch wünschen wir, alle, die wir da sind, das Lobpreisteam und auch ich, wir wünschen euch ein fröhliches und ein gesegnetes Osternfest. Schön, dass ihr auch dabei seid. Für euch auch noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr dieses Bild also groß sehen wollt, dann klickt bitte auf das Bild Gottesdienst zweimal, macht also einen Doppelklick, dann habt ihr das Bild in groß. Ja? Dann seid ihr ganz nah dran. Ja, die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, ist Grund zu allergrößter Freude und Dankbarkeit. Und das ganz unabhängig davon, wie unsere persönlichen Umstände gerade sind oder wie es uns im Einzelnen geht. Und vor einigen Tagen habe ich ein sehr schönes Zitat gelesen. Und zwar lautet es folgendermaßen: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Das ist ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, dessen 75. Todestag vorgestern war. Und wisst ihr, diese Wahrheit stimmt wirklich. Da, wo lebendiger Glaube ist, da ist immer Hoffnung. Da, wo lebendiger Glaube an den Auferstandenen Jesus Christus ist, da ist immer Hoffnung, weil Jesus lebt. Und genau das ist auch der Titel der heutigen Predigt, weil Jesus lebt. Und ich möchte zuerst noch einmal mit uns beten. Wunderbarer himmlischer Vater, wir loben und wir preisen dich an diesem heutigen Morgen. König Jesus, wir erheben dich, wir geben dir die Ehre an diesem Morgen und wir danken dir für dein vollkommenes, vollbrachtes Erlösungswerk. Wir danken dir, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du beladen mit uns, all dem, was uns vom Vater getrennt hat, du ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir, dass du auferstanden bist und wir danken dir, dass du lebst. Und Herr, und diese Auferstehung von dir und dich, Jesus, wollen wir heute einfach feiern. Und ich danke dir einfach, dass diese Botschaft jetzt wirklich in die Herzen fällt. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns das Wort wirklich lebendig machst. Danke, dass du es uns erschließt und dass es uns ganz neu wirklich ja, verbindet mit dir, Jesus, dass es uns ganz neu verbindet, auch mit deinem wunderbaren Heilsplan, den du für uns hast, dass wir gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen und die Worte in uns bleiben. Hab Dank dafür. Amen. Ich lese aus Lukas 24 die Verse 1 bis 12 und ich lade euch herzlich ein zu Hause. Wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, dann schlagt sie auf, dann könnt ihr mitlesen. Ich werde aus der Übersetzung Hoffnung für alle vorlesen. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden.« Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leintüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Ja, soweit der Bericht von Lukas. Und in diesem Text gibt es drei Punkte, die mich beschäftigt haben. Und in diese drei Punkte möchte ich euch heute gerne mit hineinnehmen. Und der erste Punkt lautet: Weil Jesus lebt, ist das Grab leer. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was für eine Frage in dieser für die Frauen völlig unwirklichen Situation. Und das nach all den Geschehnissen der letzten Tage, der Gefangennahme von Jesus, der Verurteilung und der Kreuzigung Jesu. Und im Markus-Evangelium wird sogar berichtet, dass diese Frauen in einiger Entfernung sogar ans Kreuz herangegangen sind, als Jesus dort mit dem Tod kämpfte. Also diese Frauen, die waren hautnah wirklich dabei. Und ich denke, wir können uns alle vorstellen, was in diesen Frauen vorging, wie verwirrt sie waren, wie geschockt sie waren, vielleicht würde man heute sogar sagen, traumatisiert von dem, was sie erlebt haben. Und dann, nach all den schrecklichen Erlebnissen, auf einmal ein leeres Grab und eine unverhoffte Begegnung mit zwei himmlischen Wesen. Also das alles ist schon, ganz schön viel, was sie da zu verarbeiten hatten. Denn eigentlich wollten sie nur mit duftenden Ölen zu Jesus, zu dem Leichnam gehen und wollten ihn einbalsamieren, so wie es Tradition war bei den Juden. Sie wollten ihrem Meister eine letzte Ehre erweisen und dann so etwas, ein leeres Grab und ihr geliebter Meister, der auf einmal gar nicht mehr da ist. Und die Engel, sie fragen so, als ob das alles das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Aber wisst ihr was? Auch heute noch, beinahe 2000 Jahre später, suchen immer noch unzählige Menschen den Lebenden bei den Toten. Immer noch leugnen so viele Menschen die Auferstehung Jesu und es kursieren die unterschiedlichsten Gerüchte und Theorien, was mit Jesus wohl geschehen sei. In Matthäus 28, Vers 12 bis 13, da lesen wir von so einem Gerücht, das sich unter den Juden verbreitet hat. Und dort heißt es, und sie, also die Hohepriester, versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und weiter heißt es dazu in Vers 15, sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und ganz interessant jetzt, und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Dieses Gerücht, es hält sich bis auf den heutigen Tag, so berichtete es Matthäus. Und aber es gibt auch noch andere Theorien. Also es gibt zum Beispiel eine Theorie, die ist auch sehr interessant. Diese Theorie besagt, dass Jesus zwar gekreuzigt worden sei, aber die Annahme ist, dass er die Kreuzigung überlebt hat, dass er lebendig sozusagen ins Grab gelegt wurde und dass er es geschafft hat, aus dem Grab zu entkommen. Also wie das jetzt gehen soll mit dem schweren Stein, den er dann selber zur Seite wälzte, wenn er denn nur ein gewöhnlicher Mensch gewesen sein soll, so wie die Vertreter dieser Theorie annehmen. Und dann habe er sich Richtung Osten aufgemacht. Also er ist in den ostasiatischen Raum geflüchtet, genau genommen ist er Richtung Indien geflüchtet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Theorie schon mal gehört habt. Und ist dort dann in der Gegend vom Himalaya als ein Weisheitslehrer umhergezogen und hat die Menschen unterrichtet. Und wisst ihr was? Tatsächlich gibt es sogar in Nordindien, in Kaschmir, in der Stadt Srinagar, einen Pilgerschrein, der die angebliche Grabstätte Jesu sein soll. Ihr könnt es selber gerne mal recherchieren. Es ist sehr interessant. Und es gibt sogar Wissenschaftler, die sich damit abmühen, diese etwas abstruse Theorie zu belegen. Aber auch Muslime leugnen die Auferstehung von Jesus. Sie gehen sogar davon aus, dass die Kreuzigung Jesu niemals stattgefunden hat. Gemäß dem, was der Koran berichtet. Der Koran sagt nämlich, dass eine Verwechslung stattgefunden habe und dass ein Mensch gekreuzigt worden sei, der Jesus ähnlich wurde und dass Jesus anstelle von diesen Menschen dann in den Himmel zu Allah erhoben worden wäre. Und der Koran geht dabei auf die Bedeutung der Kreuzigung als Erlösungstat in keiner Weise ein. Sie sagen lediglich, dass Jesus der zweithöchste Prophet ist. Aber wisst ihr was? Wo es keine Kreuzigung gibt, da gibt es auch keine Auferstehung und somit keine Erlösung. Und wo es keine Auferstehung gibt, da gibt es auch kein neues Leben, da gibt es keine Hoffnung. Dort gilt immer noch das Gesetz der Sünde und des Todes, das den Fluch über die gesamte Schöpfung brachte. Und darum, wer in Jesus nicht den Auferstandenen sucht, der sucht ihn bei den Toten. Wer in Jesus nicht den Auferstandenen sucht, der sucht ihn vergeblich. Es gibt genug Menschen, die von sich behaupten, dass sie Jesus verehren. Und ich meine, mal ehrlich, es ist ja erwiesenermaßen auch eine historische Persönlichkeit. Und seine Existenz kann gar nicht geleugnet werden. Sie ist nachgewiesen. Und sogar unsere Zeitrechnung richtet sich nach der Geburt Christi. Das sind Fakten. Und so betrachten auch unter uns, in unserem Umfeld Menschen, Jesus auf sehr unterschiedliche Weise. Einige sehen in ihm einen Religionsstifter, der Jesus in dieser Weise sicherlich niemals sein wollte. Andere sehen in ihm ein einzigartiges Vorbild in Sachen Menschlichkeit oder den Begründer unserer christlich-abendländischen Kultur. Und zu Weihnachten, da sehen viele ihn als das niedliche Kindlein in der Krippe. Oder andere sehen ihn eben als den zweithöchsten Propheten. Aber selbst diejenigen, die in ihm den besten Menschen sehen, der jemals gelebt hat, erkennen nicht das Entscheidende. Das, worauf es wirklich ankommt. Nämlich die Wahrheit, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der Retter dieser Welt, der Erlöser der gefallenen Menschheit, dass er derjenige ist, der uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, die wir heute an Ostern feiern, von der Macht der Sünde und des Todes befreite und mit Gott versöhnt. Die alles entscheidende Frage lautet deshalb: Ist Jesus wirklich auferstanden? Und das ist nicht irgendeine Frage. Denn bei dieser Frage geht es um nichts weniger als darum, ob Jesus Christus Gottes Sohn ist oder nicht. Es geht um sein Alleinstellungsmerkmal als Retter dieser Welt. Der einzige Weg, die einzige Wahrheit, die uns mit ihm versöhnt. Der einzige Weg, der zu Gott führt. Der ganze Wahrheitsanspruch des Evangeliums hängt an dieser einen Frage, die jeder für sich persönlich beantworten muss. Und es ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen können. Die zukunftsentscheidende Frage in Bezug darauf, wo wir einmal unsere Ewigkeit verbringen werden. Und Paulus sagt es in Römer 15, Vers 14 sehr deutlich, dass wenn Christus nicht auferstanden ist, auch unser Glaube umsonst ist. Oder 1. Korinther 15, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die elendsten Menschen. Und weiter In Vers 32 heißt es, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und genauso leben ja auch unzählige Menschen. Es geht allein darum, im Hier und Jetzt zu leben, das Leben zu genießen, alles mitzunehmen, möglichst nichts auszulassen, man könnte ja was verpassen. Es geht darum, Maximum rauszuholen. Und sehr oft geht das auf die eigenen Kosten. Viele machen sich dabei kaputt. Aber wenn wir morgen tot sind, dann ist ja alles andere sowieso sinnlos, weil nur der Moment bleibt. Die Philosophie bezeichnet diese Denkweise als Nihilismus. Und ehrlich gesagt, ich kann diese Einstellung sogar ganz gut nachvollziehen, wenn es keinerlei Hoffnung gibt, die über Tod und Grab hinausgeht. Aber Gott sei Dank und Ehre und Lob, wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und das feiern wir heute. Und weil er lebt, leben auch wir. Und wir werden in Ewigkeit leben. Wir werden auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Halleluja! Ist das nicht eine großartige Botschaft? Das ist die großartigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Jesus lebt. Das Grab ist leer. Er ist der Sieger. Und hier können wir gemeinsam Paulus zustimmen und mit ihm triumphieren. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Oder mit den Worten von Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich komme zum zweiten Punkt. Weil Jesus lebt, spricht er heute zu uns. Er spricht zu dir, er spricht zu mir und er spricht zu jedem Menschen, der ihn sucht, der seine Stimme hören will. Zurück zu den Frauen am leeren Grab. Versetzen wir uns noch einmal in ihre Lage. Das leere Grab, die himmlische Herrlichkeit der Engel. Sicherlich brauchten sie erstmal eine ganze Weile, um diesen ganzen Schock überhaupt zu verarbeiten. Doch schließlich sind es die Worte der Engel, die sie ermutigen und ihnen eine völlig neue, unerwartete Perspektive geben. Die ganze Situation, die macht so einen Schwenk, da ist ein Shift. Und die Worte der Engel lauteten, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Jesus ist auferstanden, er lebt. Denkt doch daran, was er euch damals gesagt hat. Es musste alles so geschehen, aber am dritten Tag würde er auferstehen. Ja, tatsächlich, das waren die Worte von Jesus, die er damals in Galiläa zu ihnen gesprochen hat. Die Worte, die sie damals nicht verstanden haben, die Worte, die einfach nur ja, irgendwie in Rätseln gesprochen waren. Und auf einmal war es so, oder nein, es war nicht so, es ist so, auf einmal sind diese Worte ganz klar, ihre Bedeutung, ihr Sinn. Auf einmal erkennen sie, worum es wirklich geht. Ihnen ist klar und deutlich vor Augen, was er meinte. Und die Frauen spüren unfassbare Freude. Ja, er ist wirklich auferstanden. Er lebt, das hat er doch gesagt. Jetzt erinnern wir uns an die Worte. Jetzt wird alles schlüssig. Und da, wo sie eben noch gefangen waren, in ihrer Traurigkeit, in ihrer Verzweiflung und ihrer Perspektivlosigkeit, da ist nun unbändige Freude. Und Hoffnung, denn Jesus lebt. Was für ein Wechselbad der Gefühle. Und was für ein unbeschreiblicher Moment. Aber geht es uns nicht manchmal auch so wie den Frauen am leeren Grab? Wir sind in einer schwierigen Situation oder in besonderen Lebensumständen, die uns herausfordern. Und wir beginnen uns den Kopf zu zerbrechen, suchen nach Lösungen und Erklärungen, spüren, wie Sorgen und Ängste sich anschleichen. Und da kommt eine Schwere auf uns. Und eigentlich wollen wir das gar nicht. Aber wir lassen uns doch runterziehen davon. Wir werden traurig und spüren einfach, wie die Schwierigkeiten und Sorgen uns immer mehr erdrücken und beginnen sogar unseren Alltag zu bestimmen. Wir alle kennen solche Momente in unserem eigenen Leben. Und wisst ihr, gerade jetzt durch die Corona-Pandemie erleben wir so etwas als Weltgemeinschaft. Wir erleben, was es bedeutet, sich hilflos zu fühlen, machtlos zu sein, die Dinge eben nicht im Griff zu haben, so wie wir es uns ganz oft einbilden. Eine Situation, die jeden Einzelnen betrifft und letztendlich uns alle ganz massiv belastet. Aber wie gut ist es gerade in so einer Situation, wenn dann jemand da ist, der uns an die Worte von Jesus erinnert, so wie die Frauen, die von den Engeln erinnert wurden. Denkt doch daran, was Jesus gesagt hat. Wisst ihr, in so einer Situation, da sind wir oftmals auch betriebsblind. Da graben wir uns so ein in uns selbst. Wir haben manchmal so ein richtiges Kokon um uns herum und sind so für uns. Wenn dann jemand sagt, hey, denk doch mal an die Worte von Jesus. Was sagt Jesus denn dazu? Was würde Jesus jetzt zu dieser Situation, was möchte er dir zusprechen in dieser Situation? Das tut so gut. Und ich möchte euch einladen, dass wir einige dieser Worte von Jesus jetzt auf uns wirken lassen. Und ja, lass doch wirklich den Heiligen Geist mal diese Worte in dir ganz persönlich lebendig machen. Es sind bekannte Worte, aber versuch sie einfach mal so zu hören, als hörst du sie zum ersten Mal. Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Im Matthäus-Evangelium sind das die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sprach, bevor er zum Vater im Himmel zurückgekehrt ist. Und so allgemein diese Worte vielleicht klingen mögen, so gültig sind sie doch für jeden Tag. Für jeden Tag sind diese Worte gültig. Ich bin bei euch, ich bin bei dir. Bei dir, alle Tage, egal wo du gerade bist, egal in welcher Situation du bist, mein Versprechen gilt. Das bleibt. Oder Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er hat lebendiges Wasser für uns. Er hat das Wasser, wo unser Durst gestillt wird. Und er möchte, dass wir dadurch ein Leben aus seinem Überfluss haben. Und dass dieses Leben von uns selber überfließt zu den Menschen, die um uns herum sind. Er will, dass unser Durst gestillt wird. Und er tut es. Jeden Tag aufs Neue stillt er unseren Durst, wenn wir uns an seine Quelle anschließen. Oder Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Doch er hatte im Garten Gethsemane unsagbare Angst, das wissen wir. Er hatte Angst vor der Auslieferung an seine Feinde. Er hatte Angst vor Hohn und Spott. Er hatte Angst vor schrecklichen körperlichen Schmerzen, die vor ihm lagen. Aber am meisten Angst hatte er wohl vor dem Moment, wo er beladen mit der Sünde und Schuld der ganzen Menschheit am Kreuz hängt, einsam, weil er wusste, dass der Vater sich in diesem Moment wegen der Sünde von ihm abwenden wird. Und das ist eine Angst, die wir uns nicht annähernd vorstellen können, geschweige denn nachempfinden. Aber wisst ihr was? Jesus hat gesiegt über Sünde und Tod. Und er hat auch gesiegt über jede Form von Angst. Das ist großartig. Das ist so eine großartige Botschaft, dass Jesus die Angst besiegt hat. Und weil er die Angst besiegt hat, brauchen auch wir keine Angst zu haben. Weil seine Verheißungen, die ich euch gerade zugesprochen habe, sie gelten uns jeden Tag aufs Neue. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie diese Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Egal, wie die Umstände gerade sind. Ja, wir leben in turbulenten Zeiten. Und viele Menschen haben vor dem Coronavirus und auch vor den wirtschaftlichen Folgen Angst, die auf uns zukommen werden. Aber auch ganz im Allgemeinen leiden immer mehr Menschen unter Angst und Panikstörungen, unter Depressionen und anderen psychischen Störungen. Was wird kommen? Wir wissen es auch nicht im Einzelnen. Doch eins wissen wir mit Sicherheit. Unser Herr Jesus ist in Kontrolle. Er ist hier und heute gegenwärtig, um denen beizustehen, die ihn lieben. Und er wird wiederkommen, so wie er versprochen hat. Halleluja. Und daher lautet unsere Botschaft als Christen, fürchte dich nicht. Wer Gott an seiner Seite hat, braucht sich nicht zu fürchten. Und wer dies erkennt, der wird innerlich frei von äußeren Umständen. Was für eine großartige Botschaft. Und der kann gemeinsam mit Paulus sagen, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wir haben eine gute Botschaft der Hoffnung, der Kraft und der Freude. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, sollen wir diese Botschaft weitersagen. So wie die Frauen am leeren Grab, die nicht schweigen konnten von dem, was sie erlebt haben. Und somit komme ich zum dritten Punkt. Weil Jesus lebt, sagen wir es weiter. Und die Frauen, sie rennen los. Sie rennen so schnell sie können. Sie sind außer sich vor Freude und sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und das Rennen, das passiert ganz von selbst. Sie können gar nicht anders. Sie wollen es weitersagen. Und sie laufen zu den Jüngern. Und sie erwarten eigentlich Freude und Jubel. Sie erwarten Party. Doch mit ihrer Erwartung liegen sie völlig daneben. Da ist weder Freude noch Jubel über die Botschaft der Auferstehung. Denn den Jüngern fehlt jeder Glaube dafür. Stattdessen erleben die Frauen Unglaube und Spott. Im Text heißt es aber, die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede, für Geschwätz und glaubten den Frauen kein Wort, wie es im Bericht vom Lukas heißt. Denn ihre Worte erschienen ihnen wie Märchen. Und nur von Petrus heißt es, dass er sich aufmachte und zum Grab lief. Und im Johannesevangelium berichtet Johannes selber, dass er auch dabei war. Also Petrus hatte, so wie es aussieht, auch Johannes mit dabei. Was ist das für ein Schnitt? Nur einer oder zwei von elf Jüngern, die die Botschaft wirklich glaubten, die Botschaft von der Auferstehung. Und wisst ihr, irgendwie erinnert mich das an die Situation, in der wir auch manchmal sind oder öfter mal sind. Wir erzählen ganz begeistert von unserem Leben mit Jesus, davon, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er rettet, dass er befreit, dass er persönlich erfahrbar ist und neues Leben schenkt. Und vielleicht gibst du auch ein persönliches Zeugnis, aber die Resonanz ist ein Lächeln, vielleicht ein mitleidiges Lächeln sogar. Denn ihre Worte erschienen ihnen wie Märchen. Hey, und wisst ihr was? Ich habe das selber auch schon so oft erlebt und manchmal kann das ganz schön frustrierend sein. Und ich denke, dass auch du zu Hause, dass du dieses Gefühl kennst, dass auch du diese Situation schon erlebt hast. Wahrscheinlich nicht nur einmal. Also was sollen wir tun, wenn wir Spott und Ablehnung erfahren? Sollen wir deswegen etwas schweigen? Nein, niemals. Wenn wir nicht reden, wer sonst? Werden etwa die Steine reden? Natürlich nicht. Wenn selbst der Großteil der Apostel, diejenigen, die ganz nah an Jesus dran waren, es anfänglich nicht glauben konnten, dass er lebt, dann sollte es uns erst recht nicht verwundern, wenn es den Menschen um uns herum genauso geht. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Die Botschaft von der Auferstehung stößt bei vielen auf Unverständnis. Aber einige lassen sich eben doch ansprechen und werden in Bewegung gesetzt. So wie Petrus, der sich aufmacht und zum leeren Grab geht. Der Herr ist auferstanden, Jesus lebt. In ihm ist Rettung und Erlösung. Und weil das so ist, sagen wir diese Botschaft weiter. Weil das so ist, lassen wir uns nicht abschrecken vor ein bisschen Spott oder Ablehnung. Denn was ist ein bisschen Spott schon im Gegensatz zu dem, was Jesus für uns ertragen hat? Was ist das schon im Gegensatz zu dem hohen Preis, den so viele Christen auf dieser Welt bezahlen, mit ihrem Leben sogar ganz viele Christen, die verfolgt werden? Und was ist das schon im Gegensatz zu dem Preis, der uns in der Ewigkeit erwartet? Lasst uns daher nicht auf die schauen, die nichts von Jesus wissen wollen, sondern vielmehr auf diejenigen, die sich wie Petrus ansprechen lassen, die glauben und sich in Bewegung setzen. Und selbst dann, wenn es nur einige wenige sein sollten, sie sind für uns Ermutigung und Grund genug, dran zu bleiben. Gott sieht immer den Einzelnen, denn Gott liebt den Einzelnen. Und was die anderen betrifft, machen wir es so, wie unser Meister es uns rät. Wir klopfen den Staub von unseren Füßen und gehen weiter. Ich schließe mit den Worten aus Philipper 3, Vers 13 bis 14. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nach. Amen.